Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In vielen muslimischen Gesellschaften weltweit haben Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männer. Und diese patriarchale Struktur wird auch mit dem Koran begründet. Muslimische Feministinnen kämpfen deshalb schon seit langem gegen diese Sichtweise an, dass Koranverse die Unterdrückung von Frauen rechtfertigen. Sie sagen, das sei Auslegungssache und man könne den Koran durchgängig auch feministisch lesen. Daran mehren sich inzwischen aber Zweifel, und zwar aus der Community der muslimischen Feministinnen selbst. Nabila Abdelaziz über feministische Überzeugungen, die ins Wanken geraten.
And I hope, therefore, that the benefit will be felt by every woman. By every Muslim woman and by every Muslim man.
2005 macht eine muslimische Uni-Professorin aus den USA Schlagzeilen. Amina Wadud leitete ein islamisches Ritualgebet vor einer gemischten Gruppe von Frauen und Männern. In vielen Medienberichten heißt es, als erste Frau überhaupt. Was nicht stimmt, denn auch schon zur Zeit des Propheten Mohammed wird von einer Frau berichtet, die ein gemischtes Gebet leitete. Doch Amina Wadud ist eine der ersten, die das öffentlich in der Moderne tut und die erste, die von einem weltweiten Medienecho begleitet wird. Das Gebet fällt in eine Zeit des Aufbruchs muslimischer FeministInnen. Die theologische Grundlage dieser Bewegung ist eine feministische Interpretation des Korans. Sie legt sich auf eine ganz bestimmte Annahme fest.
Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichheit sind von Gott gewollte ethische Prinzipien, die Gott im Koran kommuniziert hat. Das ist bei ihnen als eine normative Kategorie vorausgesetzt und mit dieser Prämisse gehen sie an den Koran heran.
Sagt Nimet Şeker, Professorin für islamische Textwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das bedeutet, für die Feministinnen ist nicht der Koran frauenfeindlich oder patriarchal, sondern das wird nur in ihn hineingelesen. Deswegen, so die These, können Menschen den Koran heute auch ganz anders lesen, sogar als einen feministischen Text. Eines der wichtigsten Werke dieser Strömung, das Buch Quran and Women, der gerade erwähnten Islamwissenschaftlerin und Imamin Amina Wadud. Ein Beispiel ist der erste Vers der vierten Sure des Korans. Dort heißt es:
O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele und aus dieser Seele ihren Partner erschaffen hat.
In der traditionellen Exegese wurde diese Seele als männlich verstanden, als Adam, aus dessen Rippe Eva erschaffen wurde. Aber der koranische Text gibt das nicht her. Der Koran stellt hier keine Hierarchie zwischen den Geschlechtern her. Und grammatisch ist diese erste Seele sogar feminin, der aus ihr erschaffene Partner grammatisch maskulin. Vieles von dieser Bewegung wirkt bis heute weiter. Sabura Naqshband vom selbstorganisierten Kollektiv Berlin Muslim Feminists beispielsweise hat davon sehr profitiert und gibt ihr Wissen in Vorträgen und Publikationen weiter.
Also wenn ich jetzt an die Glaubenspraxis denke, muss ich sagen, dass ich in queeren und feministischen muslimischen Communities schon sehr wichtige religiöse Erfahrungen gemacht habe, auch einfach deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass man als Frau oder eigentlich egal welches Geschlecht man hat, einfach vor Gott stehen kann. Und das war so eine Art Erfahrung von Menschlichkeit oder Vermenschlichung, die mir auch auf einer spirituellen Ebene sehr wichtig war.
Doch bereits in den frühen 2000er Jahren gab es Ansätze einer Kritik an der feministischen Methodik von Amina Wadud und anderen, die in den Folgejahren noch größer werden sollte. Diese Kritik kam allerdings nicht von außen, sondern von Teilen der muslimischen feministischen Bewegung selbst. Das Problem: An manchen Versen haben sich die Interpretatorinnen die Zähne ausgebissen. Das berühmteste Beispiel, Vers 4, 34.
Wo es heißt, die Männer haben Verantwortung für die Frauen oder die Männer sind den Frauen übergeordnet, je nachdem, wie man das übersetzt und interpretiert. Und ganz am Ende des Verses sind drei Maßnahmen für den Fall, dass die Frau widerspenstig ist, was auch immer das bedeuten soll. Ermahnt sie, meidet sie im Bett oder trennt euch und schlagt sie nach der mehrheitlichen Interpretation.
Sagt Nimet Şeker. Es gibt Wege, diesen Vers anders zu interpretieren. Man könnte das Wort für schlagen auch mit trennen übersetzen. Man könnte den Vers als einen verstehen, der in einer Gesellschaft, in der das Schlagen normal war, den Männern kommunizierte, körperliche Gewalt darf nicht das erste Mittel zur Konfliktlösung sein. Und trotz allem bleibt die Frage, warum offenbart Gott einen Vers, den man zumindest potenziell als Aufforderung zur Gewalt verstehen kann? Nima Checker.
Wenn ich davon ausgehe, dass Gott absolut gleich alle Menschen behandelt und gleich erschaffen hat und dass er für alle Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit für alle möchte, wie kann es denn sein, dass so ein Vers im Koran steht? Das ist sozusagen die Überlegung und die ist auch vollkommen berechtigt, diese Überlegung.
An diesem Vers kommt auch Amina Wadud an ihre Grenzen. Ihre Lösung zum Umgang mit diesem Vers war es, Nein zu dem Text zu sagen. So beschreibt sie das in ihrem 2006 erschienenen Werk Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam. Die feministische Koranexegese scheint in einer Sackgasse. Kritikerinnen wie Aisha Hidayatullah und Keshia Ali, selbst feministische MuslimInnen und Islamwissenschaftlerinnen, schlagen deshalb vor, wir müssen den Koran grundlegend anders lesen, und zwar historisch, als von den Normen der Gesellschaft geprägt, in die der Prophet Mohammed hineingeboren wurde. Und die war klar patriarchalisch, so wie die meisten, wenn nicht alle Gesellschaften des frühen Mittelalters. Nimet Checker.
Das heißt nicht, dass wir unseren Glauben oder die Wahrheit des Korans und des Propheten in Frage stellen, sondern das bedeutet eben, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir mit der Distanz, kulturellen Distanz, sprachlichen Distanz, soziologischen Distanz auf den Koran schauen und uns fragen, wie können wir das für uns heute aktualisieren? Wie können wir das oder sollten wir das für uns neu interpretieren?
Es geht darum zu historisieren und sich von der Annahme zu verabschieden, dass ein mehr als 1000 Jahre alter Text, sei es die Bibel oder der Koran, feministischen Überzeugungen des 21. Jahrhunderts entsprechen kann. Für MuslimInnen, die damit aufgewachsen sind, den Koran als universell gültiges Gotteswort zu verstehen, ist das nicht einfach. Und für muslimische FeministInnen eine reale Enttäuschung.
Das ist definitiv sehr schmerzhaft. Alle kommen auf dieses Thema und erstmal sind alle total regelrecht angefixt und sagen, wow, der Koran als ein feministischer Gottestext sozusagen. Einiges kann man tatsächlich, wie gesagt, begründen, aber dann anderes erscheint dann sehr problematisch. Und die Frage ist eben, wie wir als MuslimInnen damit umgehen.
Denn den Koran historisch zu lesen, wirft viele Fragen auf. Wie entscheidet man, welche Stellen heute noch relevant sind und welche nicht? Und auch, was ist dann die Natur des Korans, wenn er von den Normen der arabischen Halbinsel des 7. Jahrhunderts geprägt zu sein scheint und teilweise eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern aufstellt? Kann er dann zeitloses Gotteswort sein?
Wir haben noch keine klare Antwort darauf gefunden, meines Erachtens. Das ist noch ein Prozess, den wir gemeinsam durchlaufen müssen.
Ist der Koran ein patriarchaler Text? Die Antwort für Nimet Checker und Sabura Naqshband ist, jein. Es gibt eben solche und solche Verse. Der Koran ist nicht patriarchaler als die Bibel. Eine feministische Lesart des Korans ist für sie, trotz mancher herausfordernder Verse, immer noch möglich, wenn nicht sogar notwendig. Das Potenzial dafür ist im Koran enthalten, selbst wenn dabei neue Wege beschritten werden müssen.